Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz. Jede Woche Donnerstag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen. Diesmal spreche ich mit einem Musiker, der in der DDR angefangen hat, Musik zu machen, der mit seiner Band ein Album gemacht hat, das nicht nur für mich zum Soundtrack der Wende gehört und der seinen größten Hit in den 90ern hatte und seitdem konstant ein Album nach dem anderen veröffentlicht. Norbert Leisegang, der Kopf und der Sänger der Band Keimzeit. Schön, dass du da bist. Ihr habt ja gerade ein aktuelles Album am Start und ihr bastelt schon am nächsten.
In der Tat, das ist allerdings so wirklich Zukunftsmusik. Wir waren eine Woche in Röhrsdorf im Castle Studio und haben dort ein Album aufgenommen für 2023. Da werden wir mit dem Akustikquintett das nächste Album veröffentlichen und das ist, wie gesagt, allerdings Zukunftsmusik.
Von dem Tonstudio habe ich bis jetzt nur Gutes gehört.
In der Tat, also ich kann es sehr empfehlen, das sind die Castle Studios in Röhrsdorf, eine tolle Crew vor Ort und die Möglichkeiten, um als Band dort ein Album aufzunehmen, sind genial. Also es gibt von der Hammond-Orgel bis zum großen Pianoflügel, alles an Instrumentarium, was man sich wünschen kann.
Die Lage ist offensichtlich auch eine, die einem als Musiker gut tut.
Sehr zu empfehlen. Man kann dort zwischen den Obstbäumen so auf den Hügel rausgehen oder Röhrsdorfer Grund unten das Flüsslein, das Bächlein hören oder rüber dann schauen zum Elbsandsteingebirge und es ist landschaftlich gesehen eine Perle.
Ist das so einer von den Punkten, nach denen ihr euch ein Tonstudio aussucht, wenn ihr was aufnehmen wollt?
Na, der Urgrund, dass wir aus Belzig oder aus Brandenburg oder Berlin weggehen, ist, dass wir vor Ort natürlich nicht konzentriert zusammenkommen. Da hat jeder immer irgendwas ganz Besonderes zu tun, privat, wie man sich das vorstellen kann. Und so suchen wir uns eigentlich für die Produktionen immer einen Ort aus, wo wir mindestens 200 Kilometer von zu Hause weg sind. Und unser Producer, also Produzent Jürgen Block, der wusste, dass es das Castle Studio in Sachsen in Röhrsdorf gibt. Und insofern war das für uns sehr, sehr naheliegend.
Hm. Ist also wie eine Art Ferienlager, oder? Also wenn man ein Tonstudio heute zu haben, auch so, wenn man an Sachen frickelt und bastelt, das ist ja nun alles nicht mehr so schlimm und wild, wenn man was machen möchte, aber man geht dann im Prinzip praktisch wie auf Arbeit und ist dann am Feierabend zu Hause. Das ist dann mal für die Woche weg, oder?
Genau, du hast das schon genau getroffen. In dem Schloss kann man gleichzeitig, also wohnen wir und dort haben wir auch gleich gegessen. Leute vor Ort haben uns bekocht. Dann, also neben der Studiosache gibt es dann natürlich auch so eine Art Ferienlagerleben. Man sitzt zusammen, man tauscht sich aus und insofern, das ist ein sehr, 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 sehr guter Ort, um zusammenzukommen zum einen und sich zu fokussieren auf eine Arbeit.
Euer aktuelles Album, Kein Fiasko. Ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch auf Amazon geguckt und habe festgestellt, wer Kein Fiasko kauft, kauft auch sehr gern die letzte Runde von City.
Na, wir haben mit City ganz viel zusammenarbeiten dürfen und wir haben natürlich mitbekommen, dass City die letzte Konzertrunde spielt, was ich sehr bedauere, weil die Band könnte aus meiner Sicht noch weiterspielen. Aber letztendlich auch Toni Kral und Fritz Puppel waren eine Zeit lang unsere Plattenfirma, also insofern wünschen wir City für die letzte Runde viel Glück.
Ich habe letztens mit Fritz Puppel gesprochen über genau das letzte Album und auch über die letzte Tour. Und die haben ja nun 50 Jahre als Band auf dem Buckel. Bei euch ist es jetzt das 40. Jahr, das ansteht, als Keimzeit.
Ja, das ist richtig. Also bei Keimzeit, vielleicht zur Erklärung, gibt es das Mutterschiff, das ist jetzt 40 Jahre alt. Da hatten wir damals begonnen mit einer Sechser-Formation. Da war noch Matthias Opitz an Keyboards dabei, Ulle Sender an den Gitarren, am Schlagzeug mein Bruder Roland. Und auch Ralf Benschuh war mit dabei am Saxophon. Und das hat sich mit den Jahren natürlich verändert. Jetzt die Besetzung aktuell ist auch in Sextett, aber hat andere Musiker. Da ist Lars Kutschke aus Dresden mit dabei. Da ist am Schlagzeug Lynn Dittmann aus Erfurt. Mein Bruder Hartmut ist noch am Bass mit dabei. Dann Andreas Spatz-Sperling als Produzent auch des Albums Kein Fiasko ist an Keyboards. Und wen habe ich vergessen? Ach, Sebastian Piskorsch spielt dann kein Saxophon, sondern Flügelhorn. Also insofern hat die Band schon einige Häutungen auch erlebt und ist aktuell, wie ich finde, 2022 mit einem neuen Album da und wird auch wahrgenommen und darüber freue ich mich sehr.
Du hast das gerade so schön angesprochen. Die Band hat mehrere Häutungen hinter sich. Was ich ja faszinierend finde, wenn Bands dieses Alter überhaupt erreichen. Also 40 Jahre zu halten, sich irgendwo dem Kern der Band auch treu zu bleiben bei aller Weiterentwicklung. Was hat euch bei Keimzeit dazu gebracht, so ein langes Leben der Band einzuhauchen?
Na, da muss ich dazu sagen, ich finde es auch sehr, sehr beachtlich und bin mir aber darüber bewusst, dass es viel Glück war bei Keimzeit, denn wir hätten auch den Laden hin und wieder auch schließen können. Also zum einen ist es dann immer wieder eine glückliche und göttliche Fügung gewesen, dass sich Musiker wieder fanden. Und zum anderen und nicht zuletzt ist es so, dass auch das Publikum immer wieder sich einstellte. Hätten wir keine Leute mehr, die zu unseren Konzerten kommen würden, dann wäre die Musik natürlich auch für die Katz. Ne? Und insofern sind da ganz viele, sagen wir mal, Baustellen oder ganz viele Dinge notwendig, dass eine Band immer wieder auch zum Laufen und zum Weiterlaufen animiert wird. Und dass das dann immer wieder funktioniert hat, darüber staune ich selbst.
Was ist so für dich der Kern? Wie sagt man das? So eine Band hat ja auch eine Seele. Irgendwie schon kollektiv, aber eine Band hat ja auch so ein individuelles Eigenleben als Organismus. Was macht für dich so den Kern von Keimzeit als Band aus?
Das ist interessant, die Frage, die höre ich zum ersten Mal. Ich würde sagen, dass eigentlich die Chemie unter den Musikern stimmen muss. Die Chemie auch mit Dirk Tscherner, mit dem Management muss funktionieren. Und dann weiterhin natürlich auch mit den Technikern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn das funktioniert, ist da schon mal eine ganze Menge stimmig. Und am Ende, würde ich sagen, muss allerdings eine Musik, eine Kunst dabei rauskommen. Also eine Musik, die die Herzen unserer Zuhörer bewegt. Und das ist dann wieder Gott gegeben, wie ich finde. Wenn das sich einstellt, das kann man nicht erzwingen, dann kann man sich einfach nur freuen.
Wenn man jung zur Musik kommt, hat man ja eine Menge Einflüsse. Man hat den Finger am Puls der Zeit. So meistens so in der Startphase. Weiß also, was gut ist, weiß, was nicht gut ist. Wir haben uns das ja alle irgendwo als Spätteenager, als frühe 20er eingebildet. Wir wissen genau Bescheid. Irgendwann verliert man so dieses Gefühl zu wissen, wie es ist und wie man es denn machen könnte. Und muss sich das dann wieder neu erarbeiten. Wie habt ihr das hingekriegt, euch immer wieder sozusagen auch wieder einzunorden als Band?
Wir hatten irgendwie nur gedacht, wir sind jetzt eine Band und wollen auch, das war dann in den 90ern, wollen Platten aufnehmen. Und wir sind zum großen Teil keine ausgebildete Musiker gewesen. Also ich persönlich, ehrlich gesagt, wusste in den 80ern sehr, sehr wenig. Und wenn dann meinetwegen mit Irrenhaus, mit dem ersten Keimzeit-Album, wie man so sagt, die Tapete für die Wände irgendwie musikalisch da hingeklebt wurde, dann ist es reiner Zufall. Diesen Song hatte ich schon in den 80ern, 87 geschrieben und dann plötzlich 89, 90 passte der zu dem politischen Geschehen, also zum Zeitgeist. Das ist kompletter Zufall. Ich merke eigentlich, jetzt mittlerweile bin ich 61 Jahre alt und jetzt versuche ich, also jetzt kann ich bestimmte Sachen einordnen und weiß, dass eine Musik zeitgeistmäßig zu schreiben gar nicht möglich ist. Also ich kann es nicht. Also ich weiß immer mehr, je älter ich werde, was ich alles nicht kann. Und insofern ist mir eine Bewusstheit eigentlich mit den Jahren eher beschieden als in den jungen Jahren.
Als du jung warst, wer hat dich inspiriert musikalisch? Welche Bands, welche Musiker waren das?
Gute Frage. Also als ich glaube 14 war, habe ich mich für Jazzmusik interessiert. Ich habe, da gab es so von Amiga die Jazz-Standards von Duke Ellington bis Oscar Peterson. Also diese Jazzmusik habe ich mir reingezogen damals. Dann kamen verschiedene Popmusiken, also von ABBA, heute darf man das sagen, aber damals war das schon beinahe peinlich, ABBA zu hören. Aber bis Hard Rock, Deep Purple angehört Und dann mehr und mehr hat mein Herz allerdings für die Bluesmusik und für Musik von The Band damals geschlagen, was dann Neil Young war, was Eric Clapton war. Also, und das hat sich dann noch, sagen wir mal, vervollkommnet mit osteuropäischer Folklore oder Zigeunermusik. Django Reiner zum Beispiel auch, Jazz, Swing, Zigeunermusik hat mich sehr, sehr interessiert. Dann Tom Waits, und insofern habe ich eigentlich immer aus verschiedenen Schubfächern mich bedient beim eigenen Songwriting.
Ich merke gerade, du hast mit 14 schon sehr schwierige Sachen gehört. Ich war so mit 14 so gerade so, also ich habe mich damals so angefangen zu verabschieden von so den ganz einfachen und plakativen Rock- und Pop-Nummern. Und habe dann so angefangen, so einen eigenen Geschmack zu entwickeln, aber so für gut, ich habe es dann auch irgendwann mit Jazz probiert, aber mir hat das dann noch ein bisschen gefehlt. Und
ich muss dazu sagen, ich habe ja was verschwiegen gerade.
Ach so.
Ich war ja auch vor 14 schon, sagen wir, Musik interessiert, und da habe ich ganz, ganz viel Schlagermusik gehört. Also man erinnert sich möglicherweise noch an Dieter Thomas Heck und die Schlagerparade und auch Disco mit Ilja Richter. Und solche Sachen habe ich mir da reingezogen, und es war viel, viel Schlager und Unterhaltungsmusik. Also das wollte ich jetzt nicht so öffentlich sagen, aber das ist mir doch rausgerutscht, wo du sagst, dass man dann eigentlich erst mit einfacher Musik beginnt.
Ja. The Last Waltz, das muss ich jetzt gestehen, ich habe es damals auch gesehen, Kino. Mhm. Der Film kam ja dann urplötzlich dann im Kino, und ich war, glaube ich, auch noch etwas zu jung dafür, um das komplett zu verstehen. Ich habe nur gemerkt irgendwie, das ist wichtig, der Film. Und dann habe ich so zwischendurch dann ein bisschen den Faden verloren, und ich habe den Film später geguckt, und dann habe ich es verstanden, was da los war, was da passiert ist, warum das wichtig ist. Heutzutage, wo man das Internet zur Verfügung hat, ist es überhaupt kein Problem, die komplette Bedeutung dieses Konzertfilms zu verstehen. Hat dich damals der Film an sich fasziniert, oder war dir da schon bewusst, dass da praktisch damals alles, was irgendwie was zu sagen hatte, in dem Bereich der Musik dort auf einer Bühne für ein Konzert versammelt
war? Na, ich würde es jetzt nicht so hoch auf den Gipfel stellen. Es war auf jeden Fall so angloamerikanische Popmusik und Folkmusik zum einen. Und was mich damals so fasziniert hatte und auch heute, ist, dass viele Künstler sich so zusammengefunden haben und auf einer Insel des Verständnisses und der Kommunikation Musik gemacht haben. Und dabei ist künstlerisch gesehen, sind da richtig tolle Songs und Interpretationen entstanden. Und das hat mich damals angezogen, und das zieht mich auch heute an. Selbst wenn es auch heute Leute gibt, gibt ja verschiedene, auch im Jazz oder in Unterhaltungsmusik, viele Leute, die sich dann für ein Festival zusammen fügen, und dann plötzlich entsteht was Göttliches. Und insofern feiere ich das immer wieder und applaudiere.
Wann war für dich klar, Musik hören ist das eine, selber Musik machen, das ist was ich will, und ich möchte gerne auch meine eigenen Texte schreiben?
Das kam damit, dass ich ganz, ganz schlecht im Fußball war. Also in einem Dorf, ich bin in einem kleinen Dorf in Brandenburg, Bad Belzig aufgewachsen, namens Lütte, und dort habe ich dann natürlich auch gemaukt hinterm, so auf so einem Fußballplatz, und da saß ich oft auf der Ersatzbank. Und keiner wollte mit mir spielen, oder ich war einfach zu schlecht im Fußball, und das hat mich genervt, und dann habe ich irgendwann gesagt, na, dann muss ich mir was anderes suchen. Und meine Eltern nun wiederum, oder im Haus Leisegang wurde immer musiziert, da lag es nahe, dann irgendwann zu sagen, ich habe zu meinen Eltern gesagt, wie sieht's denn aus, ich würde gerne Gitarre spielen. Und dann hat mein Vater gesagt, kenne ich einen Gitarrenlehrer, da kannst du ja mal hinfahren. Und dann bin ich nach Bad Belzig reingefahren, immer so 7 Kilometer mit dem Rad, und habe mir Gitarrenunterricht zukommen lassen.
Ab wann war das für dich genug, so dass du gesagt hast, so, jetzt kann ich genug, und den Rest kriege ich selber dann im Lauf der Zeit hin?
Genug ist es nie. Also ich bin immer ein mittelmäßiger bis schlechter Gitarrist gewesen und bin es immer noch. Aber das hält mir die Tür offen, dass ich mich immer noch betätigen kann. Und jeder, der ein Instrument spielt, wird mir da recht geben, man ist da nie am Ende. Aber es ist so, dass ich am Anfang mir so ein paar Akkorde und so Grundlagen habe beibringen lassen. Dann war ich auf verschiedenen Workshops auch, und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich gucke mir das weiterhin von den Gitarristen, die ich mag, auch bei Keimzeit spielend, Rudi Feuerbach zum Beispiel, Lars Kutschke, ich gucke mir das einfach mal ab, was ich so brauche. Und dann wird's autodidaktisch, wenn du so willst.
Die eigenen Songs Texte schreiben, hat dir das immer schon gelegen, mit Worten umzugehen, Sätze zu bauen, dort einen schönen Text zu, ja, Texten ist ein blödes Wort, also eigentlich komponiert man ja einen Text auch, wenn man das so will, weil da wird ja praktisch jedes Wort kann wichtig sein im Gesamtzusammenhang. Hat das immer schon in dir drin gesteckt, so diese Begeisterung für Worte, für Rhythmen, für Sätze, für sprachliche Bilder?
Also ganz ehrlich gesagt, ich bin da total blauäugig rangegangen, als ich dann eher mit 17 oder 18 begonnen hatte, erste Songs zu schreiben. Das heißt, ich habe tolle Songs gekannt, wie zum Beispiel von The Band oder von Neil Young oder von den Beatles auch. Und dann habe ich mir gedacht, der ist ja gar nicht so schwierig. Da brauche ich ein paar Harmonien, dann brauche ich irgendwann ein Refrain und dann vielleicht noch eine Brücke so, dass es nicht ganz langweilig wird. Und dann kommt nochmal hinten ein Refrain ran und ab geht die Post, ne? Und dann war das Anfängerglück. Dann hatte ich am Anfang ein paar Songs geschrieben, die wir dann allerdings auch schon auf dem ersten Album Irrenhaus hatten, wie Irrenhaus oder Flugzeuge ohne Räder. Und hab gemerkt, ey, das geht aber gut, ne? Und dann hatten die Leute, die zu uns auf den, zu den Konzerten oder Tanzveranstaltungen kamen, auch Bock dazu zu tanzen. Und dann habe ich Blut geleckt. Und dann habe ich allerdings erst gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man so zwei, drei Dinge gezündet hat, die irgendwie funktionieren, dann daran weiterzumachen. Ja, und dann musste ich mir natürlich auch das alles erstmal aneignen. In welcher Tonlage entwerfe ich einen Song? Wie ist es mit dem Text, ne? Eigentlich, für mich sollte eigentlich ein Text immer nur klingen. Phonetisch sollte er toll sein. So wie, als wenn ich in Englisch singen würde. Allerdings mache ich das jetzt in Deutsch, weil es meine Muttersprache ist. Und dann habe ich gemerkt, dass solche Songs wie Kling Klang zum Beispiel völliger Schlager sind. Und eigentlich für mich hatte der Text wenig Sinn. Und dann habe ich aber gemerkt, der klingt gut. Dann lasse ich den so. Und dann ist es immer wieder, wie ich finde, Zufall, dass bestimmte Texte, bestimmte Musik, also bestimmte Kompositionen sich plötzlich ausbreiten und andere am Boden bleiben. Und insofern habe ich dann irgendwann gemerkt, ich kann da nicht mehr aufhören.
Was ich ja sehr schön finde, ist, dass du die Qualität von Texten ähnlich beurteilst, wie ich das mache. Ich mag es, einen Song tatsächlich einfach so als Gesamteindruck zu hören, wo also der Text gar nicht so wichtig ist. Es gibt genügend Lieder, die ich praktisch nicht mitsingen kann, obwohl ich die schon seit 20 Jahren kenne. Was auch wirklich tatsächlich nichts macht, auf der gesamten Ebene einen Song zu hören. Wenn es dann funktioniert, bin ich sehr zufrieden. Und wenn dann der Text tatsächlich, wenn man genau zuhört, auch noch was zu bieten hat, dann bin ich sehr zufrieden. Aber auch diese Ebene, dass man sagt, also was da jetzt gesungen ist, Hauptsache es klingt auch. Das finde ich eine der größten Stärken bei der Musik, die ihr macht.
Danke, aber sonst gibt es ja eben auch Poesie, die Gedichte. Ne? Da muss der natürlich der Rhythmus und die Lage und der Klang muss natürlich auch stimmen. Aber dann legt man da richtig Wert auf den Text. Und bei der Popmusik ist der Text, wie du gerade sagst, nicht unbedingt wichtig. Wenn er dann wichtig wird, ist es auch toll.
Eine gewisse Leichtigkeit muss ja auch in Text von einem Rocksong oder einem Popsong ja auch haben. Und Kling Klang, du und ich, die Straße entlang, das muss man sich auch ein bisschen trauen, finde ich.
Eigentlich ist es umgekehrt. Ja, die Leichtigkeit in einen Song zu packen ist eigentlich für mich, finde ich, das Schwierigste. Am besten schreibt man ganz melancholische oder traurige Songs. Ne? Balladen schreiben sich aus meiner Sicht wesentlich leichter. Und das Leichte in einem Song kann man auch nicht an einem Reißbrett produzieren, sondern da muss man irgendwie eine bestimmte Stimmung auch erreichen und dann kann man loslegen.
Wenn ich mal auf euer aktuelles Album gehe, ich musste sehr schmunzeln bei Nummer 1, als du dem Spiegel von Schneewittchen, wie sagt man das, eine Standpauke gehalten hast.
Genau, das ist der Schulmeister.
Er hat eine Chance gehabt und er hat's versiebt.
Das ist der Schulmeister in mir. Naja, eigentlich habe ich so, der Grundgedanke war, wir wollen ja alle irgendwie toll sein, ne? Und als Bandmitglieder oder zumindest als Künstler auch, wir wollen eigentlich immer im oberen Regal eingeordnet werden und strengen uns extrem an. Und das hört man dann allerdings manchmal bei der Musik oder bei mir auch, wenn ich mich anstrenge. Und das ist irgendwie doof. Und dann kann ich irgendwie sagen, ich bleib mal bei meinem Kaliber und will jetzt nicht die Schönste sein oder der Schönste oder auch der Beste, sondern bediene mein Feld und insofern habe ich gedacht, das packe ich mal in einen Song.
Axel trifft Keimzeit. Das aktuelle Album Kein Fiasko gibt's überall, wo es Musik gibt, zum Kaufen und zum Download, zum Streamen. Keimzeit sind auf Tour am 18. Juni in Dresden Open Air in der Jungen Garde. Einen Tag später in Bad Lausick. Ende August spielen sie in Plauen und Torgau. Alle Infos zur Tour findet ihr auch auf keimzeit.de. Dankeschön fürs Zuhören. Axel trifft gibt's jede Woche neu am Donnerstag kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Bitte abonnieren, gerne auch bewerten auf eurem Podcast-Portal. Axel trifft findet ihr auch auf Facebook und Instagram. Bitte liken, gern auch kommentieren und empfehlt uns bitte weiter. Dankeschön fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.